Stimmung, oder so ein Lied? Ja, wir sind gerade in der Serie über Liebe und ich muss zugeben, mich hat das Feuer so langsam gepackt. So, ich liebe Serien und es ist immer gut, immer vor Augen zu malen, auch permanent ein Thema auch vor Augen zu haben und es zuzulassen, dass Gott an einem arbeitet. So, weil vieles, was wir hören, das ist nicht unbedingt immer neu. So, von daher, ich hoffe, dich jetzt nicht enttäuschen zu müssen. Es wird jetzt wahrscheinlich nicht so viel neu sein, was ich heute erzähle. Aber es ist gut, dran zu bleiben an dem und dass das, was Gott uns sagt, dass es zur Gewohnheit wird. Und da braucht es Serien, dass es immer wieder thematisiert wird und man sagt, ja, daran will ich arbeiten. Und das ist manchmal schmerzhaft. So, ja, Wachstums- und Heilungsprozesse sind teilweise schmerzhaft, aber sie sind gut, sie sind heilsam. Und das ist so wichtig. Und wir brauchen Menschen an unserer Seite, die uns immer wieder ermutigen, auch in so einer Serie, die sagen, bleib dran, ja, gib nicht auf. Und vielleicht drehst du dich gerade jetzt links oder rechts zu deinem Nachbarn und sagst das einfach, bleib dran, gib nicht auf. Und das genau ist das, was wir brauchen, auch in der Predigt. Es ist so ein bleib dran, gib nicht auf. Ja, das heißt, das Gute behaltet und nicht das Schlechte, nimm mit, was du alles schlecht gemacht hast, sondern das Gute behaltet. Ich habe heute die Predigt überschrieben mit dem Titel Liebe ohne Seitenhiebe. So, denn ich habe etwas beobachtet bei mir, nicht bei euch, sondern bei mir, so, dass ich das sehr ernst nehme, mit der Nächstenliebe. Ja, wir kennen das erste und das wichtigste Gebot. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, was Jesus gesagt hat. So, und wir nehmen das so ernst, so dass wir manchmal denken, wir müssen lieben. Ja, ich muss lieben. Und ich muss meinen Feind lieben. Und das ist gar nicht so leicht. Zumindest für mich. So, und dann denke ich, ich liebe, aber. Ja, ich liebe, aber. Würde jemand mich fragen, sagen, Gideon, liebst du deine Frau? Dann würde ich sagen, ich liebe meine Frau. Ja, das ist das Beste, was mir passieren konnte. Sie ist wunderschön, aber. Versteht ihr, was ich meine? Ja, wer macht sowas? So, und dieses Aber ist wie so ein Seitenhieb. So, jahrelang konnte ich keine Feedbacks vertragen, so, weil du kennst das, wie das läuft. Am Anfang wird das gesagt, was gut ist und irgendwann kommt das Aber. Und in mir schrumpfte alles zusammen und dachte nur, nein. Ja, und das Aber donnerte so in mein Leben hinein. Und ich glaube, Gottes Liebe hat kein Aber. Gottes Liebe hat kein Aber. Ja, Gottes Liebe ist tatsächlich ohne Seitenhiebe. Er stichelt nicht irgendwie rum mit irgendeiner Provokation oder so und sagt, das gebe ich dir doch irgendwie mit, so, ich liebe dich, aber. So, Gottes Liebe ist ohne Aber. Ja, sei das Aber noch so klein, es kommt an Gottes Größe überhaupt nicht ran. Ja, es beschreibt nicht Gottes Liebe. Gottes Liebe ist bedingungslos. Egal, was du tust, egal, was du machst. Und das ist eigentlich die gute Nachricht. Und das wollen wir manchmal gar nicht glauben, weil wir denken, oh, es gibt so viele Dinge, die müssen wir verbessern. Aber eigentlich, Gott liebt uns bedingungslos. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, diese Liebe anzunehmen. That's all. Das ist es. So, und Gott ruft uns raus, dann auch Botschafter dieser Liebe zu sein. Ja, dann wird's herausfordernd. Und herausfordernd gerade so in unserer Gesellschaft, wo wir halt so in unserer Gesellschaft leben mit Seitenhiebe, wo ich den Eindruck habe, vielleicht liegt es auch in meinem Alter, dass ich immer älter werde, so, dass man... dass man irgendwie immer weniger Fehler machen muss. Ich erlebe das auch in unserer Gesellschaft. Ich bin übrigens da, ich war schockiert darüber, was in Thüringen politisch passiert ist. So, es ist eine Sache, vielleicht hätte sie nicht passieren dürfen, aber sie ist passiert. Und noch schockierter darüber bin ich, als ich einen Bericht darüber gelesen habe, was danach passiert ist, von anderen Leuten, wie die das bewertet haben. Die Frau von dem Kemmerich, der so ja als Ministerpräsident nur für eine kurze Zeit letztendlich gewählt wurde, wurde angespuckt auf der öffentlichen Straße. Die Kinder müssen mit Polizeischutz zur Schule begleitet werden. Ja, die Parteihäuser von dieser Partei, die wurden mit Parolen beschmiert, die willst du nie lesen. Und da ist ein Hass entgegengeschlagen. Und ich sage mir, darf man überhaupt noch Fehler machen? Wie gehen wir überhaupt um mit Fehlern, die passieren? Weil sowas wünscht man sich nicht seinem ärgsten Feind. So, und das ist einfach, wo Gott uns herausruft, in unserer Gesellschaft einfach zu lieben, wo Hass entgegenschlägt, Botschafter der Liebe zu sein. Und immer mehr verstehe ich das Wort, was Jesus gesagt hat damals, als er gesagt hat, in der letzten Zeit, da wird die Liebe erkalten. Und ich meine, wenn Jesus das vor 2000 Jahren gesagt hat, wie nah sind wir dran an der letzten Zeit? Und wir müssen wirklich, und da sage ich wirklich, müssen aufpassen, dass die Liebe, die Gott uns geschenkt hat, einfach nicht erkaltet, sondern dass das Feuer der Liebe Gottes in uns brennt. Und wenn wir Botschafter der Liebe sein wollen, dann will ich lesen mit uns zwei Verse, die Jesus gesagt hat zu seinen Freunden in Johannes 13, Vers 34 und 35. Da steht er, der Vers. Und da sagt Jesus: So gebe ich euch nun ein neues Gebot. Liebt einander. So wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Es ist so interessant. Das Gebot, andere Menschen zu lieben, es ist alt und doch gleichzeitig neu. Es ist alt, weil es im Alten Testament schon geschrieben steht, wir wissen das in 3. Mose 19, Vers 18, ja, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber neu ist es, weil Jesus es in einer radikalen Art und Weise neu gelebt hat. So dass Johannes auch später schreibt in seinem Brief, im 1. Johannesbrief 4, schreibt er, Gott ist Liebe. Wir haben das schon vorhin gehört, Gott hat nicht Liebe, Gott ist Liebe. Und es ist auch gleichzeitig neu, glaube ich, weil diese Liebe auch jeden Tag uns neu ergreifen muss. So, wir nehmen die Gebote Gottes so für uns an und denken, das ist gut und das ist super und wir wissen von den 10 Geboten, aber es muss jeden Tag neu in uns leben. Wenn du morgens aufstehst und deinen Fuß raustust auf den Boden, ja, ein neues Gebot, das Gebot der Liebe, dass ihr einander liebt, so wie ich euch geliebt habe. Und ich meine, die Jünger, die müssen Jesus irgendwie angeschaut haben, weil er spricht das kurz bevor er stirbt, so kurz bevor er in diesen Garten Gethsemane geht und er sagt, nach 3 Jahren mit ihnen unterwegs, denken die Jünger, wieso? Ein neues Gebot. Ich denke, weil es uns jeden Tag wieder neu ansprechen soll. Und wenn wir wissen wollen, wie Liebe ist oder wie Liebe funktioniert oder wie wir leben, und wenn Gott Liebe ist, dann müssen wir zu dem Sohn Gottes schauen, wie hat Jesus überhaupt reagiert? Wie hat Jesus geliebt? Und ich finde, dass Jesus einzigartig war von Anfang an, als er hier auf der Erde war. Und ganz ehrlich, ich verstehe Jesus oft nicht. Ich lese eine Bibelstelle, denke, schüttel den Kopf, ich stutze, ich lege die Bibel ab und denke, das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Ich verstehe das nicht, was Jesus gemacht hat. Und wenn ich eine Sache verstanden habe, dann merke ich, ja, ich habe es nicht verstanden, weil noch nicht genug Liebe in meinem Leben ist. Und merke, wie wenig Liebe in meinem Leben ist. Aber wenn wir mit den Augen der Liebe auf einmal Dinge lesen, dann verstehen wir, warum Jesus das so getan hat, wie er es getan hat. Warum Jesus das so gesagt hat, wie er gesagt hat. So, und da merke ich, ich darf lernen und das fordert mich heraus. Wie gesagt, aber nur ein paar Sachen, die ich bei Jesus nicht verstehe. Es fängt an, als er die Jünger erwählt. Sein Kabinett von den 12 Leuten. So, ja, wir kennen diese Story und so, und wir kennen das aus den Filmen, so am Berg, gerade wenn wir so Matthäus lesen, so wie er seine 12 Jünger erwählt. Ja, er ruft Thomas in sein Kabinett. Ja, Thomas, der Zweifler. Ja, Petrus, ja, ich sag, Petrus hat sich emotional nicht so richtig im Griff gehabt. Die Donnersöhne Jakobus und Johannes, jo, die waren nicht besonders empathisch. Judas, der war korrupt. Ja, der hat Geld beiseite geschafft von der Kasse der Jünger. Und Jesus wusste das. Und ich frage mich, würde man so jemanden heute in die Kirchenleitung wählen? Die zwölf Jünger stehen da und du darfst abstimmen. Ich frage nur. So frage ich mich. Wenn ich Jesus gewesen wäre, ja, ich hätte die Pros gewählt. Ja? Ich liebe halt diese Mission Impossible Filme. Ich meine jetzt nicht Mission Impossible, aber so diese Filme mit dieser unmöglichen Mission, die einer bekommt. Ne? Und dann kommen die Besten der Besten aus der Welt angeflogen. Der eine kommt mit einem Fallschirm angejumpt, weißt du so. Ne? Die Experten, ja, aus aller Welt, die hätte ich mir geholt. Mit den Pros hätte ich die Welt erobert. Aber Jesus nimmt diese 12. Und ich verstehe bis heute manchmal überhaupt nicht die Auswahlkriterien von Jesus. Aber weißt du, mit welchem Auswahlkriterium Jesus wählt? Mit dem Auswahlkriterium der Liebe. Er hat aufgrund seiner Liebe die Jünger erwählt, genau wie damals auch die 12 Stämme oder Israel erwählt wurde, nicht weil Israel so super war. Er sagt, in der Bibel steht, ja, es ist winzig klein, aufgrund der Liebe hat Gott Israel erwählt und aufgrund der Liebe hat er die 12 Jünger erwählt. Das ist die Parallele, die hier Jesus bringt. Und was mich dabei fasziniert ist, Jesus hat bei keinem irgendwie die Sünden der Fehler irgendwie zugesagt. Ja, Petrus, als er verleugnet hat, er sagte, Petrus, du hast es einfach nicht drauf, Mann. Er stellt Petrus nur eine Frage und sagt, liebst du mich? Das ist alles, was Jesus fragt. Und das ist die Frage heute Morgen an dich, dass er fragt, liebst du mich? Oder bei der Frau am Jakobsbrunnen, wir denken immer, die Frau sagt ja, hey, er hat alle meine Sünden gesagt oder das, was ich falsch mache. So, das ist so unser Mindset. So. Aber lies mal davor, was Jesus macht. Er sagt nur etwas. Das ist ein absolut super versteckter Hinweis. Die Frau steigt darauf ein und daraufhin kommt es zu diesem Gespräch. Jesus hat nicht der Frau die Sünden ins Gesicht gesagt. Hat er nicht. Bei Zachäus, der damals der super korrupte Typ war, auf dem Baum, sagt er nicht, hey du korrupter Mann, wir müssen mal unbedingt reden. Er spricht ihn mit Namen an, sagt, Zachäus, komm runter. Ich will heute Gast in deinem Haus sein. Und Zachäus freut sich. Und die feiern zusammen. Alle, weißt du was? Alle schüttelten den Kopf. Und haben gedacht, Jesus hat wie eine Macke, hat er wieder. Ja, schon wieder lädt er sich bei einem Typen ein, bei dem man eigentlich nicht essen soll. Und dann essen die zusammen. Und Zachäus erkennt in dem Augenblick durch die liebevolle Atmosphäre, die da ist, was er falsch gemacht hat. Das hat ihm niemand gesagt. Niemand hat ihm vorgeschlagen, was er tun soll. Er hat es selber vorgeschlagen. Und dann merken wir, wie Gott mit seiner Liebe arbeitet, auch heute an uns. Und heute auch an Menschen. Und die einzige Ausnahme, wo Jesus so offen spricht, ist eigentlich über die religiöse Elite, die sich anmaßt, im Namen Gottes zu reden und das in einer lieblosen Art und Weise. Die sich anmaßen, im Namen von Gott zu sprechen und einfach den so vielen Leuten das Reich Gottes verbaut haben. Und ganz ehrlich, wenn jemand über meinen Vater so sprechen würde und den verleugnen würde zum eigenen Vorteil, also wirklich zum eigenen Vorteil, nicht zum Vorteil, also zum eigenen Vorteil, dann würde ich als Sohn den Mund aufmachen und sagen, das geht überhaupt nicht. Und Jesus als Sohn Gottes sagt, sowas geht überhaupt nicht. Das ist der einzige Grund, wo Jesus richtig Tacheles redet in der Bibel, was wir lesen in den 4 guten Berichten. Und trotzdem konnte er in dieser religiösen Elite Leute unterscheiden, die Gott von ganzem Herzen gesucht haben. Wir denken an Nikodemus, so, der in der Nacht mit ihm geredet hat. Wir denken an jemanden, der zu ihm kam mit der Frage und Jesus sagte, so weit bist du gar nicht vom Reich Gottes. Jesus konnte unterscheiden, weil er mit den Augen der Liebe gesehen hat. Und es spricht hier in Johannes 13 diese Verse, so gebe ich euch nun ein neues Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sollt auch ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Gottes Liebe ist so radikal und sie kreiert eine Atmosphäre, die einfach Unmögliches möglich macht. Gottes Liebe ist so unbeschreiblich, dass damals die Schreiber, die in der griechischen Sprache schrieben, haben ein neues Wort dafür genommen. Ja, es gibt ja 3 Worte im Griechischen für Liebe. Wir kennen nur 1 im Deutschen, das ist Liebe. Aber es gibt 3 Worte, es ist Agape, es ist Philo, es ist Eros. Das sind die drei Worte der Liebe. Und in der Bibel wird dieses Wort Agape gebraucht. Und Agape ist eigentlich ein farblos gebrauchtes Wort in der griechischen Sprache. Wird häufig als Synonym genommen, auch mit dem Begriff Philo, so jemanden gern haben, so jemanden achten. Aber Agape wird hier ganz neu gedeutet und extra dafür genommen, weil diese Liebe so einzigartig ist. Ganz im Gegensatz zu Eros, dieser erotischen Liebe, die eigentlich ein Begehren, schon fast ein krankhaftes Begehren und ein Verlangen ausdrückt, so zu jemandem etwas zu besitzen. So, aber Agape ist das überhaupt nicht. Vereinzelt findet man in der griechischen Literatur Hinweise darauf, dass eine Gottheit einen Menschen bevorzugt mit diesem Wort. Aber auch ein Hinweis, den man findet, und das hat mir so gut gefallen, und ich finde, das ist so mit das beste Beispiel, was man dafür Agape verwenden kann, dass man es für jemanden gebraucht, für ein einziges Kind, dem sich das ganze Herz der Eltern zuwendet. Nicht mehrere Kinder, sondern ein einziges Kind, dem sich das ganze Herz der Eltern zuwendet. Und ich glaube, das will Gott heute tun, ja, mit seinem ganzen Herzen, ja, sich dir zuwenden. Wir kennen das, Gott liebt alle. So, und denken wir so, das ist so universal. Aber weißt du, Gott liebt dich persönlich. So, und Gottes Liebe ist so groß, dass er tatsächlich sich mit seinem ganzen Herzen dir zuwenden kann. Und diese Liebe Gottes ist so radikal, dass sie bis heute die Welt verändert und wie gesagt eine Atmosphäre kreiert, die Unmögliches möglich macht und uns einfach zu Botschafter seiner Liebe sein lässt oder uns beauftragt dazu. Und ich habe drei Kennzeichen dieser radikalen Liebe mitgebracht. Wollt ihr sie hören? Ein paar wollen sie hören, für die paar mache ich es. Ja. Für anderen müsst ihr ein bisschen aushalten, ne? Aber kriegen wir hin. Erste Kennzeichen ist, diese Liebe gibt Kraft und Leichtigkeit. Und das ist so wichtig, dass diese Liebe so viel Kraft und Leichtigkeit gibt, weil der Auftrag Gottes ist groß und ist herausfordernd. Jesus sprach, mein Joch drückt nicht, meine Last ist leicht. Und deshalb ist diese Liebe auch leicht, ja, und setzt eine Leichtigkeit und eine Kraft in uns frei. Das ist so eine wichtige Voraussetzung, weil du brauchst das, wenn du die zweite Meile gehst. Du brauchst das, wenn du die andere Wange hinhältst. Du brauchst das, wenn du anderen dienen willst. Ja, du brauchst das, wenn du Böses mit Gutem vergelten sollst. Ohne Liebe wäre das nicht auszuhalten. Dann ist alles schwer. Dann ist alles anstrengend. Ja, viele schleppen sich mit so einer Last durch das Leben. Ja, es ist zu schwer. Aber Gottes Liebe ist nicht schwer. Das Einzige, was du auf dich nehmen sollst, wenn du Jesus nachfolgen wolltest, ist das Kreuz. Und denk daran, das Kreuz ist leer. Und ich glaube, Jesus, das ist die Last, die er uns auflegt, das Kreuz. Und das Kreuz ist leer, es ist unbeladen, weil wenn wir uns das nicht auflegen würden, dann würden wir uns andere Dinge auferlegen. Und Gottes Liebe schafft eine Leichtigkeit. Wie gesagt, und viele schleppen sich halt mit dieser drückenden Last durchs Leben und wundern sich, warum ihr Leben so schwer ist, warum es so schwer ist, die Gebote Gottes zu halten. Johannes schreibt in seinem ersten Johannesbrief, Gottes Gebote zu halten ist nicht schwer. Das schreibt er so drin, weil er die Liebe im Fokus hat, weil das Leben im Fokus hat. So, und auch wenn wir Botschafter seiner Liebe sind und das merken, dass seine radikale Liebe in uns ist, dann befähigt sie uns auf einmal, Wege zu gehen, die wir vorher noch nie gegangen sind. Auf einmal Dinge zu tun, die wir vorher noch nie getan haben. Und seine Liebe setzt diese Kraft und Leichtigkeit frei, das zu tun, auch eine Atmosphäre zu kreieren, überall dort, wo wir sind. Und auch in dem, was wir tun und auch was wir sprechen. Und ich will euch so ermutigen, lasst uns oder sei einfach ein Ermutiger dort, wo du bist. Sei jemand, der Kraft gibt, der eine Leichtigkeit gibt. Es gibt bestimmte Dinge, die saugen so richtig Kraft aus unserem Leben. So, wenn du vielleicht mit jemandem zusammen gewesen bist und dich unterhalten hast, hast ein Gespräch gehabt und Lästerei und Nörgelei und du nörgelst richtig und du lästerst richtig. So, und danach gehst du raus aus diesem Gespräch und sagst, wow, Mann, ich bin richtig ermutigt, oder? Eigentlich überhaupt nicht, oder? Das zieht doch eher nach unten als nach oben. das ermutigt. Das ist ein Kraftsauger. Das saugt Kraft und Leichtigkeit in unserem Leben raus. Ja, aber wir sollen Liebe ja weitergeben. Weiterer Kraftsauger ist Frust. Ja, wenn du frustriert bist, ja, lass nie zu, dass Frust in dein Leben kommt, weil alles ist schwer, was du in deinem Leben tust. Ja, dann sage ich, ja, Gott, du sollt liebt einander, ja, wie ich euch geliebt habe. Dann denkst du nur einfach, das auch noch. Ja, du weißt gar nicht, was ich auf meiner Arbeitsstelle erlebt habe. Ja, der kommt jedes Mal so schlecht zu mir. Aber Frust, ja, ist ein Kraftsauger, der das aussaugt. Aber Liebe setzt Kraft frei und setzt Leichtigkeit in unserem Leben frei. Und nimm diese Kraftsauger einfach die Energie und halte dich von ihnen fern. Ja, und wenn sie dich belasten und du die auf sie trägst, dann schüttel dich ganz kurz, ja, und dann einmal mal kurz abschütteln, damit sie die Kraft nicht einen aussaugen. Und du kannst dich selbst fragen, ob du solche Kraftsauger hast in deinem Leben oder ob du selbst vielleicht sogar so ein Kraftsauger bist. Sorry, Geist. Aber ich bin so ein Typ, der stellt sich wirklich ehrliche Fragen. Ich sage immer, es tut weh, aber es ist heilsam und es ist gut. Wachstumsprozesse tun auch weh, so, aber es ist wirklich gut in meinem Leben. Aber da frage ich mich, sind Leute gern mit mir zusammen? Sind Leute irgendwie, wenn sie aus dem Gespräch rausgehen, sagen, hey, ich bin voll ermutigt. Ich habe Bock, wieder mit Gideon zusammen zu sein. Oder eher nicht. Ja. Kommen Menschen zu dir, weil sie sagen, hey, wenn ich in der Gemeinschaft bin, dann bin ich so auferbaut. So, ich finde das so krass, weil du mit bestimmten Menschen, wenn du zusammen bist und dich mit ihnen unterhältst, und du bist ja manchmal so frustriert und du bist so abgerockt, sag ich mal so, ne, abgefragt. Manchmal, da gehst du durchs Leben und dann hast du ein Gespräch. Du sprichst das Thema gar nicht an, aber es ist so gut, sich mit diesen Menschen einfach zu unterhalten, weil sie diese Atmosphäre der Liebe freisetzen, dieser Kraft und dieser Leichtigkeit. Ja, und du gehst nach diesem Gespräch raus und denkst, bam! Ja, und musst es nicht mal sagen, wie es dir geht. Aber diese Atmosphäre freizusetzen, das ist das, wozu uns Gott berufen hat und bestimmt hat, das zu leben in unserem Alltag. Und dann ist es überhaupt nicht mehr schwer, die zweite Meile zu gehen. Dann sagst du, come on, wo ist die dritte? Ja, die vierte nehme ich auch noch mit. Ja, die andere Wange hinhalten. Und jetzt links, rechts, weißt du. So. Ihr habt verstanden. Radikal, diese Liebe. Ein zweites Kennzeichen seiner radikalen Liebe ist, diese Liebe strahlt in aller Schönheit. Ich mag diesen Punkt, denn ich mag Momente, die einfach schön sind. Du kannst sie manchmal überhaupt nicht beschreiben. Du genießt einfach diese Momente. Jetzt, ich glaube, gestern, wir sind ein Auto gefahren oder so, die Sonne schien so tief. Ah, I love it. Ja, das ist einfach wunderschön, diesen Moment zu genießen. So gibt es auch solche Momente. Ich glaube, dass Gott uns hineinsetzt, auch in unserem Umfeld, dass diese Liebe einfach so ausstrahlt und es ist einfach schön. Diese Liebe ist rein, weil sie sucht nicht ihren eigenen Vorteil. Sie sucht nicht sich selbst. Und Liebe ist dann wie eine Kraft, die einfach anwesend ist. Sie hat eine Ausstrahlungskraft. Sie leuchtet einfach. Nicht umsonst beschreibt Johannes das in seinem Brief als Licht, das leuchtet in unserem Leben, in dem Umfeld. Ich finde das so spannend, wie Jesus seine Kirche beschreibt, er als der Bräutigam und die Kirche, wir als diejenigen, die Gott nachfolgen, als Braut. So, wir hatten ja Valentinstag und wenn du jetzt noch dein Valentine nicht gratuliert hast, jetzt die Chance, noch irgendwie das halbwegs gut zu machen. Ja, vielleicht hast du jetzt verstanden, warum dein Partner oder deine Partnerin sauer ist auf dich. Okay. Aber wie Jesus sich beschreibt, selbst als Bräutigam und die Kirche als Braut, wir, die Kirche, als diejenigen, die halt Gott nachfolgen. Und in Epheser 5, Vers 25 steht Folgendes. Ich lese diesen Text so gerne, auch auf Trauzeremonien. Stellt euch das jetzt gerade vor. Und ihr Ehemänner, liebt eure Frauen mit derselben Liebe, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie, damit sie befreit von Schuld ganz ihm gehört, reingewaschen durch die Taufe und Gottes Wort. Die Messlatte richtig hochgelegt für uns Ehemänner. Yes. Vers 27. Er tat dies, um sie als herrliche Gemeinde vor sich hinzustellen, ohne Flecken und Runzeln oder dergleichen, sondern heilig und makellos. Das ist so spannend. Gott oder Jesus sieht seine Braut ohne Flecken und Runzeln. Keine einzige Falte, sondern heilig und makellos. Das ist Liebe. Und jetzt wird's romantisch. Ich suche einen jungen, dynamischen Freiwilligen. Einen jungen, dynamischen Freiwilligen. Ja, genau. Sascha, komm, genau. Ein Bräutigam. Super. Yes. Komm mal nach vorne. Ja, Applaus. Moin. So, komm mal hier zur Seite. So, schaut dich an. Also der Bräutigam steht vorne. So. Und wir kennen eigentlich diesen romantischen Augenblick, wenn so die Braut kommt. Ne? Also guck mal so einfach mal nach da. Ja, und auf einmal die Musik ertönt. Und die Gemeinde erhebt sich. Sehr schön. Dürft euch wieder setzen. Und der Bräutigam sieht die Braut auf sich zukommen. Und was denkt er? Oh Mist. Er sieht die Braut auf sich zukommen und denkt, wow. Ja, ohne Flecken und ohne Runzeln. Ja. So sieht Gott uns als seine Kinder. Ja, wenn wir ihn als unseren Herrn angenommen, wie sieht Gott uns? Durch die Augen der Liebe, ohne Flecken und Runzeln. Gott sieht uns ohne Sünde und ohne Schuld und ohne Fehler, wenn wir ihn in unser Leben einfach eingeladen haben. Selbst wenn eure Sünden scharlachrot sind, sollen sie doch schneeweiß werden, steht in Jesaja 1, Vers 18. Und das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und selbst wenn wir Fehler machen, ja, so bekennen wir unsere Sünde und er ist treu und gerecht, dass er unsere Sünden vergibt und uns reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit oder Schuld. Das ist das. Applaus an den Bräutigam, er darf sich wieder setzen. So, und das finde ich so toll zu sehen, wie die Braut einfach in diesem herrlichen Weiß erstrahlt. So. Und was wir tun ist, wenn wir über Kirche schlecht reden, ja, oder lästern oder nörgeln, dann beschmutzen wir die Braut. Dann beschmutzen wir die Braut. Dann ist auf einmal nicht mehr so strahlend, schön und weiß. Ich wollte es euch einfach zeigen, was einfach passiert. Wir reden schlecht und sagen, ey, was mich da immer wieder aufregt, was mich immer wieder stört. Ja, und es ist so, als würden wir wirklich Dreck auf die Braut schmieren. Ja, aber die Frage ist, sieht Jesus uns so? Nein. Er sieht uns ohne Flecken und ohne Runzeln. Das ist so wichtig, dass wir das verstehen. Und diese Liebe strahlt einfach in aller Schönheit. So, und ich finde das spannend. 1. Petrus 4, Vers 8, da steht, haltet vor allem an der Liebe zueinander fest, ohne nachzulassen. Denn die Liebe deckt eine Menge von Sünden. Nicht auf, zu. Ja, zu. Dann Hohelied der Liebe, dass die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Oder rechnet sie das Böse an? Die Liebe rechnet das Böse nicht zu. Das ist die Wahrheit. Und jedes Mal, wenn wir über andere Leute sprechen, dann sollten wir durch die Augen der Liebe schauen und merken, in welcher Schönheit Gott jeden Einzelnen einfach geschaffen hat. Vielen Dank. Einfach, ja. Und das dritte Kennzeichen der Liebe ist, diese Liebe sucht jede Gelegenheit. 1. Johannes 3, Vers 18, da steht, Kinder, lasst uns nicht mit Wort und Zunge lieben, sondern in Tat und Wahrheit. Johannes schreibt alle seine Leute mit Kinder an. So, das war jetzt nicht von mir, so, aber das werdet ihr noch rausfinden. Mit Wort und Zunge sind Moralapostel gemeint, die nur Regeln aufstellen, aber die Liebe nicht leben. Liebe ist kein Substantiv, Liebe ist ein Verb. Es geht wirklich um Tat, dass Dinge umgesetzt werden in die Realität, in da, wo wir einfach sind. Und ich will dich ermutigen, warte nicht auf die Gelegenheit, suche jede Gelegenheit. Jesus hat nicht gewartet, bis die Leute auf ihn zugekommen sind. Er ist in die Dörfer gegangen, er ist in die Häuser gegangen und ist auf die Leute zugegangen. Und was du tun kannst, ist einfach zu beten, sagen, Herr, schenk mir eine Gelegenheit. Und wenn du das betest, dann suche die Gelegenheit. Einfach, das ist wichtig. Und auch, weil Gott uns gesetzt hat, eine Atmosphäre zu kreieren, um Leute freizusetzen, die einfach Unmögliches möglich macht. Und diese Liebe hat so viel schon in der Welt verändert. Ich finde das so stark, wie Gott uns hineinsetzt, auch hier in diese Welt. Er sprach ein Wort, es werde Licht und es wurde. Auch können wir mit unseren Worten eine Atmosphäre von Liebe kreieren. Wir können das hineinsprechen und es wird. Beispiel hat mich so berührt vom David Wilkerson. Einige kennen das, weil Liebe hat so viele Situationen komplett verändert. Er saß jeden Abend vom Fernseher. Und dann kam ihm der Gedanke, der Heilige Geist sprach zu ihm und hat gesagt, was wäre, wenn ich diese 2 Stunden Fernseh, die ich täglich am Abend verbringe, mit Gebet eintausche. Und er war Pastor und gedacht, das wäre eine gute Sache. Aber er hatte keinen Bock. Er liebte seinen Fernseher. Er wollte den nicht verkaufen. Bat den Herrn um ein wirklich krasses Zeichen, das eigentlich fast unmöglich war. Der Herr bemühte sich darum, dass der Fernseher wegkam. Und dann machte er sich auf nach New York in den 50er Jahren, mitten in die Viertel, wo keiner gehen wollte, wo selbst die Polizei sich nicht reintraute. So, wo Banden waren, die sich bekriegt haben, wo Hass war, hat er Liebe verbreitet. Es war nicht einfach. Ohne Schuhe ist er da teilweise rausgegangen, haben sein Auto da auseinandergeschraubt. So, aber Leute haben sich für Jesus entschieden und Liebe kam hinein. Er predigte einmal und sagte, du sollst deinen Feind lieben. Und dann sagte jemand da, von ihm hatte die Banden alle eingeladen. Wie mutig, das überhaupt in einem Gottesdienst, so Banden einzuladen. Ihr seid so liebe Leute. So Banden eingeladen, sagt, ja, ich liebe meinen Feind mit einem Rasiermesser. Und da haben sich Leute wirklich für Jesus entschieden und die ganze Atmosphäre hat sich komplett verändert. Nun musst du nicht in ein Ghetto gehen. Dein Ghetto ist um die Ecke, dort wo du bist, vielleicht dein Arbeitsplatz, ich hoffe es nicht. Aber dort, wo Jesus uns reingesetzt hat, dort etwas zu tun und Licht zu sein und einfach zu leuchten und diese Kraft und Leichtigkeit freizusetzen, diese Schönheit von Gottes Liebe freizusetzen, ja, und einfach jede Gelegenheit zu suchen, da wo Hass ist, einfach mit Liebe zu begegnen und ein Botschafter der Liebe zu sein. Und auch das, die auf einmal sich fragen, ja, warum? Ja, weil an der Liebe untereinander werden sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das ist der Auftrag, den Jesus uns hineingestellt hat. Und ich will dir 2 Hausaufgaben aufgeben. Einmal, vielleicht liest du die Woche den 1. Johannesbrief durch. Er hat nur 5 Kapitel. Liest jeden Tag ein Kapitel. Das Spannende ist, Johannes, der 1. Johannesbrief, der kommentiert eigentlich das ganze Johannesevangelium. Er kommentiert auch das, was Jesus gesagt hat. Du findest keinen einzigen alttestamentlichen Stelle und Nachweis. Das ist ziemlich außergewöhnlich in der Bibel, weil Johannes das so wichtig fand, das zu sagen, was Jesus einfach ausgedrückt hat. Und lies das einfach mal und lass dich ermutigen. Und die 2. Hausaufgabe ist, während du das liest, bete doch für eine Person in deinem Leben, wo du die Liebe zeigen kannst. Ein Freund, eine Freundin. Wenn du sagst, da bin ich schon und das mache ich, dann bete für deinen Feind oder eine Feindin und sagst einfach, das mache ich. Einfach in dieser Woche. Und du guckst, was passiert. Und du wartest nicht auf die Gelegenheit, du suchst nach jeder Gelegenheit. Und ich hatte den Impuls, dass Menschen hier sind, dass Menschen hier sind, die sich selbst nicht geliebt fühlen, da brauche ich kein Prophet sein, aber die denken, Gott hat irgendwie alle lieb und das ist so eine allgemeine Liebe. Aber du hast noch nie so richtig die Liebe Gottes persönlich für dich erfahren. Wie das einzige Kind, dem sich das ganze Herz der Eltern zuwendet. Und ich will dir sagen heute, diese Liebe ist für dich, für jeden Einzelnen hier Raum. Und ohne diese Liebe ist es nicht möglich, das zu tun, andere zu lieben. Weil wir können nur das geben, was wir selbst empfangen haben. Ohne diese Liebe ist es nicht möglich, die zweite Meile zu gehen. Ohne diese Liebe ist es nicht möglich, Hass zu überwinden. Ohne diese Liebe ist es nicht möglich, dass wir unseren Feind lieben. Und das, was du jetzt tun kannst, ist einfach mal annehmen. Und da gibt es einige hier, du weißt, Gott hat dir vergeben, aber es ist noch nicht in dein Herz gefallen. Aber er sieht dich wie ohne Flecken und ohne Runzeln. Und er ruft dich heraus, einen Unterschied zu machen, dort, wo du bist. Und glaub mir, eine Braut, die ohne Flecken und Runzeln ist, richtig schön gemacht, die lächelt. Die will sich zeigen. Das ist richtig hübsch gemacht. Und so wünscht sich Gott, dass wir auch als Kirche agieren. Und denk auch mal drüber nach, was du tust, wenn du nörgelst oder schlecht redest, wenn du Frust verbreitest, so typische Kraftsauger, ob das die Atmosphäre freisetzt, die Gott eigentlich in uns freisetzen will. Oder nicht noch aus der schlimmen Situation es nicht noch schlimmer macht. Lass uns unsere Augen schließen und ich will dich einladen, Gott zu antworten. Auf diese Frage und auf die Situation. Ich glaube, jeder Einzelne von uns hat so ein Feld. Ich persönlich auch, wo ich richtig dran bin, einfach zu arbeiten. Und gib Gott eine Antwort. Das kann sein, dass du hier bist und du hast noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen. Vielleicht sogar auch gerade aus diesem Grund, weil du sagst, ich habe so viele Fehler gemacht in meinem Leben, so viel Sünde begangen. Gott kann mich nicht lieben. Aber er kann es. Nicht nur er kann es, er tut es. Und er lädt dich heute ein, sein Kind zu sein. Mit zu dieser Kirche zu gehören, mit zu dieser Braut zu gehören, zu dieser Familie zu gehören. Und wenn du sagen willst, heute diese Entscheidung treffen willst, ja, das will ich. Ich will heute ein Kind Gottes sein. Ich will ihm all meine Fehler geben. Und du die Entscheidung noch nie so klar in deinem Leben getroffen hast, dann heb doch jetzt gerade deine Hand und sag, ja, ich will. Ja, ich will. Ja, danke. Ja, ich will. Ja, danke. Ja, ich will. Und triff diese Entscheidung und mach unseren Herr des Lebens zu deinem Chef. Den Gott der Liebe zu deinem Chef, der dir Liebe schenken will. Und lass uns gemeinsam aufstehen und lad jeden Einzelnen.